Wir haben die letzten beiden Abende versucht, die Bandbreite von Berufung so ein Stück weit zu erahnen, zu erfassen, anhand von dem, was wir in der Bibel finden. Das war leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also allein schon das, was wir an biblischen Beispielen finden, wie Gott geführt hat, in was für Berufungen er hineinführt, wie er spricht, wie er sich offenbart, da ist eine Fülle, da wird man das ganze Leben damit verbringen können. Diese Dinge zu erfassen und tiefer einzusteigen, zu verstehen, wie Gott ist und wie er handelt und was er will. Man sagt ja so, die Bibel ist tiefer als lang. Also man hat sie relativ schnell mal durchgelesen, wenn man sich dahinter klemmt. Aber die Tiefen, die sind eigentlich unergründlich in diesem Leben, was wir hier haben. Aber vielleicht hilft es trotzdem, also das, was wir die letzten 2 Wochen gemacht haben, vielleicht hilft es trotzdem, so ein bisschen ein Feeling dafür zu bekommen, welche Dimension der Begriff Berufung hat in der Bibel. Dass der mitunter vielleicht auch größer ist, als ich es vorher gedacht hätte und als man es so erwartet, wenn man so einfach diesen Begriff in christlichen Kreisen nennt, Berufung, Bestimmung. Heute soll es um einige praktische Aspekte gehen, die uns möglicherweise auf unserem Weg mit Gott ein Bein stellen könnten. Einige Stolpersteine, einige Dinge, die uns herausfordern in unserem Leben mit Gott und auch auf unserem Lebensweg, der ja von Gott geführt werden soll. Das ist zumindest mein Wunsch. Und ich denke, die meisten von euch, wenn ihr hier seid, um euch so ein Thema anzutun, dann spricht es dafür, dass ihr ein Interesse daran habt, von Gott geführt zu werden und auch seine Pläne zu erkennen und zu erleben, dass die Realität werden in unserem Leben. Und die Frage ist, was kann uns diesen Weg freiräumen? Was kann uns helfen, dass wir nicht permanent uns selbst ein Bein stellen durch die Art, wie wir denken, wie wir handeln, was wir für Erwartungen haben an Gott und ans Leben? Und darum soll es heute so ein Stück weit gehen. Jeder von uns wird Lebensphasen durchlaufen, die nicht leicht sind. Das würde ich mal einfach so behaupten. Sehr unterschiedlich. Das, was einem nicht leicht fällt, ist schon sehr unterschiedlich. Und auch das, was uns erwartet, ist sehr verschieden. Aber jeder von uns wird Lebensphasen durchlaufen, die nicht leicht sind. Und diejenigen unter uns, die im Laufe der Jahre an Reife gewonnen haben, so an geistlicher Reife und auch an persönlicher, menschlicher Reife, die werden wahrscheinlich nicht länger versuchen, diesen Phasen auszuweichen und sie zu vermeiden, sondern die haben gelernt, zielstrebig durchzugehen und das in Kauf zu nehmen, dass es schwierige Phasen gibt, dass es Krisen gibt. Und es ist ein Zeichen von Reife und vielleicht ist es das Kennzeichen von Reife überhaupt, was Reife eigentlich ausmacht, dass man in der Lage ist, durch Krisen durchzugehen und denen nicht auszuweichen, sondern die voll mitzunehmen. Und da aber auf eine Weise durchzugehen, dass man danach stärker wird, dass man danach auch ruhiger wird und fähiger wird, das zu tragen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Ein sehr menschlicher Instinkt, den wir als Menschen aber oft haben, ist allerdings der, dass wir vielleicht manchmal denken, wir hätten Anspruch darauf, dass uns alle Dinge gelingen, dass es leicht geht, dass wir Problemlosigkeit im Leben haben. Das ist ja ein tief verborgener Wunsch in uns, weil wir eigentlich auch dafür geschaffen sind, so ein Leben zu leben, aber eben nicht auf dieser Welt. Und zum Teil stimmt es ja auch, dass wir dazu bestimmt sind, eben ein problemloses und leichtes Leben zu leben, denn wir sollen Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, heißt es. Aber auf dieser Erde verherrlicht sich Gott immer durch Schwachheit hindurch. Er kommt in Schwachheit, um uns Menschen zu erhöhen. Er erwählt das Zerbrochene und macht es heil. Und er führt durch Kämpfe hindurch zum Sieg. Und das ist eigentlich das Normale auf dieser Welt. Und wir sollten auch als Christen und selbst wenn wir noch so hingegeben leben, nichts anderes erwarten, sondern damit rechnen, dass alle Siege, die Gott in unserem Leben geben will, das Ergebnis von Kämpfen sein werden. Und dass jeder von uns auch Phasen und Situationen durchlaufen wird, die uns herausfordern und manchmal vielleicht auch, vielleicht manchmal bis an die Grenzen zumindest empfinden wir es so. Gott weiß genau, wo unsere Grenzen liegen, der weiß es besser als wir selbst. Er wird uns nichts aussetzen, keiner Situation aussetzen, die über unsere Grenzen geht. Aber er wird es manchmal bewusst nutzen, dass wir auf dieser Erde in Krisen hineinkommen, weil das der Weg ist zur Reife und zur Vollmacht. Und das ist der Weg zum Sieg. Große Siege wird man durch große Kämpfe erringen. Und ich glaube, das ist so eine Wahrheit, die müssen wir zunächst verstehen. Also das müssen wir festhalten. Wenn wir in unserem geistlichen Leben nicht permanent in Sackgassen rennen wollen, weil wir einfach Erwartungen haben, die weder in der Bibel vorkommen und uns angekündigt werden, noch sich im realen Leben bewährt haben bisher. Ich möchte einen Text mit euch lesen am Anfang aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 12. Das ist ein ganz gemeiner Text, den man eigentlich nicht hören will. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Ich glaube, dieses Nachdem ist so ein Schlüsselwort hier in dem Text. Das scheint mir wichtig zu sein. Durch die Versuchung hindurch kommt man zum Sieg. Glückselig der Mann, so geht es hier los, also der kann sich glücklich schätzen, der Mann und auch die Frau, der oder die nicht versuchen, die Krisen und Probleme im Leben zu vermeiden oder wegzureden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. Und dann geht's weiter. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott wird uns in unserem Leben nicht in Probleme hineinmanövrieren. Das ist nicht er, der das gerne tut und auch gerne macht. Aber die Probleme, in die wir trotzdem geraten, einfach weil wir Teil dieser Welt sind, die sind hervorragende Chancen, um zu wachsen. Das sind die besten Chancen überhaupt, um zu wachsen. Um zu reifen und um Gott schneller näher zu kommen als auf jedem anderen Weg, wie ich glaube. Denn die Versuchungen und die Krisen, die wir persönlich in unserer Lebensgeschichte erleben, mit denen wir konfrontiert sind, die offenbaren eigentlich am besten, welche Sehnsüchte, welche Begierden und welche Neigungen wir in uns tragen. In Situationen, wo es hart auf hart kommt, da kommt all das raus, was wirklich in uns drin steckt, was wir vielleicht bis dahin selbst noch nicht mitbekommen haben. Und nichts wird den Weg, den Gott mit uns gehen will, so gründlich freiräumen, wie ein aufgeräumtes und geheiligtes Innenleben in uns. Und nichts wird unseren Weg so sehr freiräumen wie echte Selbsterkenntnis, in der es uns gelingt, Seele und Geist zu unterscheiden in uns. Und dazu helfen uns Krisen. Dass wir mitkriegen, was wirklich in uns lebt, was uns wirklich antreibt. Und wenn wir das als Chance begreifen, dass wir sagen, wenn wieder die nächste Krise kommt und das nächste, was uns herausfordert, und wenn wir dann das nicht versuchen, immer wieder zu umgehen und schnell wieder loszuwerden, sondern wenn wir sagen, Herr, ich will alles lernen, was ich jetzt lernen kann in dieser Situation, dann ist es die beste Grundlage, die wir haben können, um den Weg freizuräumen, den Gott mit uns weiterhin gehen möchte. Durch diese Zeiten hindurch werden wir bevollmächtigt und befähigt für das, was als nächstes kommt. Dann geht's weiter. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Gottes Handeln an uns und seine Führung in unserem Leben wird immer gut sein. Das ist das, was Jakobus hier sagt, wo auch keine Zweifel dran lässt. Die Dinge, die Gott tun wird und die er uns sagt und wie er uns führt und was er mit unserem Leben vorhat, das wird immer gut sein. Ein Zweifeln an seiner Güte ist ein Missverständnis davon, wer er überhaupt ist. Er kann gar nicht gütig sein. Er ist Gott. Er ist die Güte in Person. Alles Gute kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Er kann gar nicht böse sein in dem Sinne. Er ist der Vater des Lichts, in ihm ist keine Veränderung zwischen Licht und Finsternis. Er kann nicht finster sein, in dem, der Weise, wie Jakobus das hier meint. Er war schon immer gut und er wird für immer gut sein. Er durchläuft nicht, wie wir Menschen, irgendwelche Lebensphasen von Trotz und Pubertät und Midlife-Crisis und Altersstarrsinn und Sonstiges, sondern er steht, wo er steht. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist einfach gut. Und wenn wir was anderes von Gott erwarten in unserem Leben oder auch befürchten von ihm, als dass er uns gute Wege führen wird, dann haben wir ein Problem mit diesem Text hier und letztendlich auch mit Gott selbst. Denn er wird uns nicht einen Weg führen, der uns zum Nachteil ist, der uns kaputt machen wird. Jesus sagt, dass wenn ihr als menschliche Väter schon euren Kindern gute Gaben gibt und wenn sie euch um Brot bitten, werdet ihr doch denen keinen Stein geben und wenn sie euch um Fisch bitten, werdet ihr keine Schlange geben und sonstiges, dann sagt Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, schon euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wenn wir also Gott bitten, dass er uns führt und dass er unseren Lebensweg prägt, dass er sagt, wo er hin will mit uns und wenn wir bitten, Herr, beruf du uns, wozu du willst, dann brauchen wir nicht die Angst haben, dass er uns irgendwas gibt und irgendwas von uns fordert, was im Kern nicht wirklich gut ist. Und ich glaube, mit dieser Grundhaltung, mit dieser Brille muss man erstmal rangehen ans Leben und auch an die Beziehung zu Gott, damit wir fähig sind, von ihm wirklich auch geführt zu werden, gebraucht zu werden, denn ansonsten werden wir immer Vorbehalte in uns tragen und Angst haben, was Gott uns als nächstes wieder aufbrummen wird. Und was er vielleicht im Sinn hat, was mich das Fürchten lehrt. Gott ist gut von Grund auf. Das ist das, was Jakobus hier sagt und wo er nochmal betont, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, es wäre ein Irrtum zu glauben, dass Gott nicht gut ist in dem, was er will und was er tut. Jakobus sagt, es ist eine Irrlehre, sowas zu glauben und sowas zu verkünden. Denn Gott kann sich nicht ändern. Er ist gut, er bringt uns nicht in Schwierigkeiten, sondern er wird alles gebrauchen, selbst die Schwierigkeiten, um uns danach stärker und belastbarer und fähiger zu machen als je zuvor. Ich glaube, man kann die Frage nach unserer Berufung nicht klären, ohne geklärt zu haben, ob Gott wirklich gut ist oder nicht. Denn davon hängt am Ende, von dieser Frage hängt eine sehr wichtige andere Frage ab, die mit unserem Verständnis von Berufung unmittelbar zusammenhängt, nämlich, was bestimmt eigentlich Gott in meinem Leben und was bestimme ich in meinem Leben? Das ist ja die Frage, wenn wir über Berufung reden, wenn wir darüber reden, was hat Gott mit unserem Leben vor, mit unserem Lebensweg, ist ja die Frage, wer bestimmt eigentlich was? Wenn wir unser Leben Gott hingeben und sagen, du sollst mein Leben regieren und du sollst mich führen, wer bestimmt, wie mein Lebensweg laufen wird, ich oder Gott? Bestimme ich überhaupt was oder bestimmt alles Gott? Oder bestimmt Gott überhaupt irgendwas oder nur in ganz außergewöhnlichen Situationen? Falls irgendwie beides richtig ist und er und ich beide irgendwie Verantwortung haben für das Leben, wie greift das dann ineinander? Wie funktioniert das praktisch im Alltag? Wann sollte ich ihn fragen und wann einfach entscheiden? Johannes Hartl hat mal vor kurzem geschrieben, bei allem Gottvertrauen, niemand käme wohl auf die Idee, man könne sich das Zähneputzen sparen, denn die reinigende Kraft des Wortes Gottes solle doch genügen. Wir Menschen wissen, dass es Dinge gibt, für die wir selbst Verantwortung haben und die Gott uns nicht abnimmt. Und das ist logisch, das leuchtet ein. Er schreibt dann weiter, dass wir für unser Inneres Verantwortung übernehmen müssen, für das, was in uns abläuft. Uns ist es ja eigentlich allen klar, dass es Dinge gibt, für die wir verantwortlich sind und dass es Dinge gibt, für die Gott verantwortlich ist. Und der eine kann dem anderen schlecht seine Verantwortungsbereiche wegnehmen. Gott will es auch gar nicht. Keiner von uns fragt doch Gott, darf ich jetzt auf Toilette gehen oder soll ich noch 3 Tage warten, bis es von deiner Seite her an der Zeit ist dafür. Sondern es gibt Dinge im Alltäglichen, wo uns absolut klar ist, da hat uns Gott Verantwortung gegeben, unser Leben zu organisieren und die Dinge zu tun, die einfach notwendig sind und die wichtig sind und dran sind. Aber bei vielen Lebensfragen sind wir plötzlich zutiefst verunsichert, was Gott jetzt von mir erwartet und wie ich mich entscheiden soll. Und tatsächlich ist es ja so, dass Gott eine Meinung hat zu allem, was in unserem Leben vor sich geht. Ist ja nicht so, dass Gott nicht weiß, was er will. Es ist nicht so, dass er im Himmel die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, also sowas ist mir ja noch nie untergekommen, was er jetzt an Problemen fabriziert hat. Und dass Gott nicht erstmal überlegen muss, wie er das jetzt einordnen soll, sondern Gott hat eine Meinung zu allem, was geschieht. Der hat eine Meinung zu jedem Schritt, den wir gehen in unserem Leben. Er weiß, was er will und er weiß auch, wohin er will und er weiß auch, wohin er mit uns will. Aber die Art und Weise, wie er uns dahin führt, die ist erstens darauf angelegt, dass er uns in Verantwortung mit hineinnimmt und zweitens, die Art und Weise, wie er uns führt, ist voller Güte. Wie wir es gerade gelesen haben. Es heißt ja sogar in Römer 2, Vers 4, dass uns seine Güte zur Buße leitet. Also wenn Gott sogar zur Buße leitet durch Güte und nicht durch Strafe zuerst, na wie viel mehr wird er uns denn in allen anderen Fragen unseres Lebens leiten durch Güte? Das ist immer seine erste Wahl. Wenn er einen Menschen führen will, dann durch seine Güte hindurch. Durch sein Gutsein. Selbst in die Buße hinein führt er uns durch Güte und nicht mit Gewalt. Römer 2, Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also Paulus, der wirft einem das hier so klar vor die Füße. Das Vordergründigste, was wir von Gott auf unserem Lebensweg erwarten können, ist, dass er uns mit väterlicher Güte führen wird und dass er uns mit väterlicher Güte führen wird, wenn wir ihn von Herzen suchen. Das ist das Erste, was Gott uns erstmal verheißt und womit wir rechnen können. Deswegen können wir, wie es im Hebräerbrief steht, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir Gott begegnen in unserem Leben und wenn wir wollen, dass er uns führt, dann können wir mit Freimütigkeit hinzutreten zu seinem Thron. Und wir können damit rechnen, dass die Wege, die er uns im Leben führen wird, von seiner Seite her voller Güte sein werden. Und dass er selbst aus den größten Krisen heraus noch seine Güte präsentieren wird und sich selbst verherrlichen wird in der Art und Weise, wie er uns dort durchführt und was er am Ende daraus macht. Auf dieser Grundlage, denke ich, ist es wichtig zu stehen, dass wir auf dieser Grundlage erstmal feststehen, wenn wir uns weiter darüber Gedanken machen, wie Gott uns in Berufungen hineinführt, also wie er uns ruft, hineinruft in seinen Plan, in die Dinge, die ihm wichtig sind. Und jetzt möchte ich gern 7 Punkte mal anschauen, die mir bewusst geworden sind, die für uns ein Hindernis sein können, auf diesem Weg mit Gott voranzukommen, in das hineinzufinden, wozu er uns ruft, wozu er uns beruft. Es gibt sicher noch viel, viel mehr Punkte und andere Predigten dazu empfinde ich auch als viel hilfreicher. Aber das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann, was mir eingefallen ist. Und ich habe diese Punkte immer positiv formuliert. Also welche Fähigkeit steckt eigentlich dahinter, die wir brauchen auf unserem Lebensweg? 7 Fähigkeiten, die uns helfen können, dass wir nicht unnötige Steine im Weg haben und dort hängen bleiben, während Gott uns eigentlich noch viel, viel weiterführen möchte. 7 Punkte. Der erste Punkt heißt planen. Da rutscht vielleicht dem ein oder anderen Chaoten das Herz in die Hose. Ich glaube, einer der großen Irrtümer unter uns Christen ist hier und da, dass Planen nicht geistlich wäre. Also so in dem Sinne, wenn man schon im Voraus planen würde, was man tun will, dann würde man ja dem Heiligen Geist keinen Raum lassen. Und ich glaube, auch manch einer, der das nicht so krass formulieren würde, der lebt teilweise so. Also man legt sich nicht fest und lässt sich viele Türen offen, weil man ja nicht weiß, wie Gott mich als nächstes führen will. Und da ist man sehr zurückhaltend, überhaupt manchmal Entscheidungen zu treffen, weil ich will ja bereit sein für das, was irgendwann kommt und wie Gott uns als nächstes führen möchte. Das ist an sich, also jetzt zu glauben, dass das Planen auch langfristiges Planen nicht geistlich ist, das ist eigentlich sehr verwunderlich, wie man auf sowas kommt. Denn wir sind ja dazu berufen, in Gottes Ebenbild verwandelt zu werden, und Gott plant sehr gut. Er hat einen Plan schon vor Grundlegung der Welt, was er tun möchte. Gott ist überhaupt nicht planlos. Eines der größten Wunder auf dieser Erde ist die Offenbarung seines Plans. Wie er seine Pläne offenbart, die er schon von Anfang an beschlossen hat. Jesu Kreuzigung und Auferstehung waren schon vor Grundlegung der Welt beschlossen. Gott hat Pläne, die von Anfang an schon da sind. Das nenne ich mal geplantes Leben. Also wenn einer wirklich plant und planvoll vorgeht, dann ist es Gott. Er ist kein bisschen planlos. Wenn wir Gott ähnlicher werden wollen, dann sollte eigentlich das Planen zu einer unserer besten Eigenschaften zählen, die wir als seine Nachfolger haben. Sehr planvoll zu leben und voranzugehen. Es gibt so ein Sprichwort: Wer darin versagt zu planen, der plant zu versagen. Genau. Woher kommt denn dieses Denken, dass eine gute Planung dem Heiligen Geist entgegensteht oder ihm in die Quere kommen könnte? Natürlich ist es verständlich, wenn man sich gegen eine Form von christlichem Leben wehrt, wo man einfach lebt, was man will, ohne überhaupt zu fragen, was er will. Das ist das Gegenstück, also das Gegenteil davon. Und es kann sein, dass aus dieser Abwehr, von dieser Haltung dann dieser Reflex kommt, zu sagen, am besten gar nicht planen, weil sonst könnte ich den Heiligen Geist verpassen. Auch manche Gemeinden, die leben so, also in der Weise, also in beide Extreme gibt es ja, auch Gemeinden können so leben, dass sie einfach ihre eigenen Pläne leben, weil sie mit den Plänen Gottes überhaupt nicht vertraut sind. Und umgekehrt kann es sein, manche Gemeinden leben völlig planlos, weil sie Angst haben, sonst vom Heiligen Geist nicht gebraucht werden zu können. Und es kann natürlich sein, dass unsere Pläne den Plänen Gottes im Wege stehen, weil wir nach den Plänen Gottes nie gefragt haben und davon nichts mitgekriegt haben, dass Gott Pläne hat. Aber wenn Gott bereit ist, uns seine Pläne zu offenbaren, dann kann er das doch zu jedem Zeitpunkt tun. Er kann es spontan tun, aber er kann es auch Jahre im Voraus tun. Und er tut es auch gerne. Ein Beispiel. Ich verbringe ja relativ viel Zeit damit, bei unterschiedlichen Anlässen zu predigen. Und es kam schon vor, dass ich in einer Situation was anderes gepredigt habe, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Zum Beispiel eine Situation war, da habe ich einen Gottesdienst in einem Seniorenheim durchgeführt und habe mich darauf vorbereitet, so wie ich das für richtig gehalten habe. Und als ich dann diese ganze Schar dementer Senioren dort vor mir sitzen hatte, habe ich gemerkt, das, was ich geplant habe, was ich vorbereitet habe, würde völlig an denen vorbeigehen. Das ist völlig daneben jetzt. Und ich habe dann innerlich gebetet und habe gemerkt, wie ich sofort einen Ansatz hatte, was ich stattdessen predigen konnte. Und Gott hat geholfen und es hat funktioniert und ich hatte danach das Gefühl, es ist bei einigen wirklich gelandet. Also, es gibt diese Situation, dass Gott sehr spontan führt. Aber das Problem dabei war ja, dass ich im Vorfeld eigentlich nicht gründlich genug mir Zeit genommen habe, nach Gottes Plänen zu fragen. Denn in den meisten Fällen funktioniert es sehr anders, dass ich rechtzeitig Gott frage und manchmal dann sehr leise irgendeinen Gedanken in mir habe, den ich dann weiterverfolge und mich darauf vorbereite und manchmal in einigen Situationen auch gemerkt habe, dass es eine Punktlandung war, ohne dass ich es wissen konnte, hat es in Situationen hineingesprochen, in denen Leute gerade waren, das konnte ich überhaupt nicht ahnen. Weil es an der Stelle gelungen ist, im Vorfeld Gott zu fragen und auf die leisen Impulse zu reagieren und dann zu planen und sich vorzubereiten. Und da bin ich jedes Mal dankbar, wenn ich merke, dass es funktioniert hat. Das kriege ich nicht immer mit und funktioniert auch nicht immer. Aber der Punkt ist, was ich sagen will, das ist ja nicht so, dass Gott immer in allem so als Wesenszug hat, dass er bis zur letzten Minute wartet und uns nie irgendwas verrät, was als nächstes kommen würde. Sondern ich glaube, es ist vielmehr so, dass Gott oft wartet, dass wir ihn mal fragen. und dass wir rechtzeitig mit ihm im Gespräch sind über das, was mal kommen wird. Und es ist dann nicht immer so, dass er einen Engel vom Himmel schickt und eine klare Offenbarung gibt, was als nächstes kommen wird und so einen 10-Jahres-Plan offenbart. Aber er wird uns so viel auf irgendeine Weise erkennen lassen, was nötig ist, um dann sichere Schritte nach vorne zu gehen. Weil Gott sehr wohl weiß, was er tun möchte. Er weiß, was kommt. Er weiß, was er vorhat, was er geplant hat. Aber oft sind wir manchmal aus dem Stand heraus gar nicht in der Lage, das zu erfassen, was Gott in dem Moment vorbereitet hat. Ich glaube, manchmal ist es eben auch so, wenn wir immer darauf zählen, dass wir nicht planen, damit Gott uns spontan leiten kann, ich glaube, dann werden wir in manchen Situationen gar nicht fähig sein, auf das zu reagieren, was Gott denn tun möchte. Und wir werden gar nicht bereit sein in allen Situationen, wenn wir nicht gelernt haben, auch langfristig auf Gottes Führung zu achten und von ihm vorbereitet zu werden für das, was dann mal kommen wird. Natürlich wird Gott auch manchmal spontan reagieren, um uns auch zu lehren, in seiner Abhängigkeit zu leben. Das wird auch vorkommen, aber nicht grundsätzlich, sondern manche Dinge werden wir nur erfolgreich durchleben können und Frucht bringen, wenn wir gelernt haben, uns von Gott vorbereiten zu lassen und sehr planvoll durchs Leben zu gehen. Wenn Gott uns eine Ahnung gibt, was er mit uns anfangen will, dann lasst uns planen, wie wir in diesem Bereich gezielt wachsen können. Also wenn wir zum Beispiel eine Ahnung in uns haben, dass Gott vielleicht dies und das mit uns mal tun möchte oder uns begabt hat, uns berufen hat zu dieser oder jener Sache, dann lasst uns bewusst suchen, wie wir daran wachsen können. Wie wir da vorwärts kommen. Und nicht einfach nur, also stellt euch vor, Gott sagt euch, dass er euch als Musiker gebrauchen möchte, um viele Leute in die Anbetung zu führen. Das Falscheste, was man dann machen kann, ist jahrelang auf der Couch zu liegen und zu warten, dass man morgens aufwacht als Profimusiker und vor der Haustür schon hunderte Leute stehen, die in die Anbetung geführt werden möchten. Sondern wenn Gott sagt, er möchte mich als Musiker gebrauchen, um andere in die Anbetung zu führen, na, dann wäre das Beste, wenn ich die Jahre damit verbringe, zu üben und besser zu werden und ein guter Musiker zu werden und bereit zu sein, wenn dann die Dinge ran sind, die Zeit ran ist und Gott uns führen möchte und uns auf die nächste Stufe bringt. Bereit zu sein, gezielt was anzuvisieren, eine Vision im Blick zu behalten, das, was wir bisher erahnen können, das zu nehmen und damit zu arbeiten und planvoll zu leben. Ich glaube, das ist etwas, was einigen besser gelingt als anderen, aber und wir alle müssen es suchen, damit mit Wachstum geschieht, damit was vorangeht in unserem Leben. Gott plant immer extrem langfristig. Der ist nicht impulsiv und wechselhaft. Es ist nicht so, dass Gott mit einmal eine Blitzidee kommt und er wirft seinen ganzen Plan über den Haufen, den er jahrhundertelang hatte, sondern er ist absolut verlässlich und treu in dem, was er schon immer geplant hat. Lasst uns langfristig konkret und verbindlich die Dinge anvisieren, die wir bisher von seinem Plan entdecken konnten. Und lasst uns dann planen, wie wir tiefer in seine Pläne hineinkommen können. Ich glaube, das wäre ein hilfreicher Schritt und das müssen wir suchen. Von alleine wird es uns entgleiten und nicht in unserer Hand bleiben. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig, glaube ich, ist, um in Gottes Berufungen zu leben, ist Flexibilität. Denn ein Problem bei uns Menschen, das wir manchmal haben, ist, dass wir zu konkrete Vorstellungen davon haben, wie alles zu laufen hat. Wir hängen manchmal so fest in dem, was wir glauben, was Gott tun müsste und wie wir jetzt zu agieren hätten, damit es funktioniert, weil wir ja nur das tun können, was wir schon kennengelernt haben. Wir haben unsere Prägung, wir haben unseren Erfahrungsschatz, wir haben vielleicht auch die paar Sachen, die wir von Gott bisher gehört haben und irgendwie erfahren haben, aber wir können letztendlich nicht einschätzen, was Gott noch darüber hinaus tun möchte, was wir noch gar nicht kennen, was wir nicht auf dem Schirm haben. Wenn nun aber Gottes Wege wirklich höher sind als unsere Wege und seine Gedanken höher als unsere Gedanken, Jesaja 55, Vers 9, dann ist es nicht so schlau, zu festgelegt zu sein, wie alles zu laufen hat in unserem Leben. Wie alles zu laufen hat in unserer Berufung, die wir glauben, erkannt zu haben. Und wenn wir bis ins Detail feste Vorstellungen davon haben, wie das alles gehen soll, und auch da hängt es davon ab, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Manch einer ist da viel flexibler grundsätzlich und das ist überhaupt kein Problem, wenn er merkt, ach, hier bin ich in die falsche Richtung gerannt, tut mir leid, Gott, wie geht's weiter, was machen wir heute? Und ein anderer, da ist es eine Katastrophe, wenn irgendwas passiert, was nicht schon 10 Jahre im Vorfeld im Kalender stand. Und das ist eine Frage unserer Persönlichkeit und da ist es wichtig, dass wir uns von Gott da auch ein bisschen dehnen lassen, dass wir flexibler werden, zumindest in einem gewissen Maß. Es wird nie der eine so flexibel sein wie der andere und es ist vielleicht auch gut so, weil man kann auch zu flexibel manchmal sein, aber dass wir zumindest fähig sind, auf Gott zu reagieren und ihm zu folgen, wenn die Dinge anders kommen, als wir es uns gedacht haben. Ich habe mal von einem Pastor aus Dresden, einen sehr weisen Pastor aus Dresden, einen Satz gelernt, der sich mir eingebrannt hat. Und zwar: Festbleiben in der Vision und flexibel bleiben in der Umsetzung. Festbleiben in der Vision und flexibel bleiben in der Umsetzung. Es ist nicht gut, wenn wir die Vision mit der Umsetzung verwechseln. Und wenn wir an der Art der Umsetzung, wie wir glauben, wie die Vision Wirklichkeit werden müssten, total festhängen, uns daran festklammern, dann kann es sein, wir sind nicht gebrauchsfähig für das, was Gott eigentlich tun möchte. Es gibt auch Gemeinden und Dienste, die manchmal von visionären Leuten geführt werden und geleitet werden, die aber nie gelernt haben, Gott bei der Umsetzung der Vision einen gewissen Gestaltungsspielraum zu lassen. Da kann es sein, wir haben eine Vision im Herzen, die wirklich von Gott ist, dass er uns was ins Herz gegeben hat, was er tatsächlich tun möchte. Aber wir sind so festgelegt darin, wie diese Dinge jetzt geschehen müssen und wie es passieren muss, dass es sein kann, dass wir nicht diejenigen sein werden, durch die diese Vision Realität wird, weil wir zu unflexibel sind. Und das ist wichtig zu beachten: Festbleiben in der Vision, flexibel bleiben in der Umsetzung. Wenn wir uns zu sehr festbeißen an der Art und Weise, wie die Dinge zu laufen haben, kann es passieren, dass Gott die Vision zwar umsetzen wird, aber nicht durch uns. Und das wäre sehr schade. Eine dritte Hürde ist eine dritte Fähigkeit, die uns helfen wird in unserem Leben mit Gott, ist, dass wir unseren Kurs halten. Der Kurs ist die Fahrtrichtung eines Schiffes oder eines Flugzeugs. Also dass man die Fahrtrichtung hält und nicht ständig davon abweicht. Nicht permanent hier ausweicht und dahin fährt und noch diesem Impuls folgt. Was passiert, wenn man mit Gott unterwegs ist und plötzlich Nebel kommt? Also wenn man es einfach mal auf unser Leben überträgt. Man ist mit Gott unterwegs und bringt seine Gaben ein und versucht Gott zu folgen und dann kommen Zeiten und die werden immer kommen, auch in unserem Leben, wo man mit einmal die Orientierung verliert, wo man in Nebel reinkommt. Wo ein Stück weit auch Verwirrung aufkommt, weil man nicht weiß, wie man da jetzt durchkommt und ob man überhaupt noch richtig ist. Und ob man nicht vielleicht viel zu früh schon falsch abgebogen ist, weil man jetzt hier im Nebel gelandet ist. Und solche Momente, die kommen in unserem Leben immer mal. Was machen wir dann, wenn auch unsere geistlichen Navigationssysteme innerlich versagen und wir nicht wissen, wo wir gerade stehen und wie jetzt die nächsten Schritte aussehen? Zeiten der Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Ich glaube, dass solche Zeiten auch normal sind, aus verschiedenen Gründen. Werden wir sowas erleben. Nicht immer muss es bedeuten, dass wir was falsch gemacht haben, wenn solche Zeiten der Verwirrung kommen. Es heißt auch nicht immer, dass wir falsch abgebogen sind. Wenn es so sein sollte, das kann sein, dass wir selber schuld sind, dann ist es wichtig, umzukehren, Buße zu tun und sich neu auszurichten. Aber solche Zeiten der Verwirrung können auch einfach Teil des normalen Lebens sein. Irgendwas geschieht, womit ich nicht umgehen kann, weil ich es nicht kenne und weil ich überfordert bin. Und sofort bin ich nicht mehr in der Lage, klar zu hören und zu sehen und mich zu orientieren. Da reichen doch manchmal schon die belanglosesten Dinge, die uns erstmal so in Beschlag nehmen und uns so verunsichern und orientierungslos machen. Wir sind als Menschen mit unserer Psyche und unserem Charakter nie allen Dingen gewachsen. Es kann immer was kommen, was unsere Kapazität übersteigt und was uns erstmal in Verunsicherung und Orientierungslosigkeit hineinbringt. Und oft erscheinen uns solche Momente, also die Dinge, die uns da verunsichern, die erscheinen uns manchmal viel dramatischer und existenzieller, als sie in Wirklichkeit sind. Manchmal zumindest. Und das sind aber wiederum, wenn wir sowas merken, sind es die perfekten Ausgangssituationen, um innerlich zu reifen und zu lernen, Gott zu vertrauen und sich nicht zu sorgen und damit zu rechnen, dass er uns durchführen wird. Lasst uns wirklich, um da nochmal anzuknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe, lasst uns das als riesige Chancen sehen, wenn wir in Krisen kommen, egal welcher Art. Das sind Chancen des Wachstums. Gleichzeitig können solche Zeiten der Verwirrung aber auch Angriffe sein von Seiten der Finsternis, um uns vom Kurs abzubringen. Wir sind vielleicht motiviert unterwegs und entschlossen, mit Gott voranzugehen, bringen unsere Gaben ein, merken, wie Gott uns gebraucht. Und mit einem Mal geschieht irgendetwas und wir sind entmutigt und verunsichert und zweifeln, ob wir noch richtig sind. Und sowas kann manchmal über Nacht passieren. Ich denke, manch einer erinnert sich jetzt vielleicht auch an Situationen, wo man mit einem Mal total verunsichert ist und die Peilung verlieren kann. Manchmal wie aus dem Nichts und man kann das manchmal auch nicht mal auf einen konkreten und rationalen Grund zurückführen, wie man da jetzt reingeraten ist und warum das so gekommen ist. Und wenn wir merken, dass sowas völlig unbegründet und urplötzlich und irrational manchmal über uns hereinbricht, dann kann es ein Hinweis sein, dass es einfach eine Attacke des Feindes ist in unserem Leben, um uns vom Weg abzubringen, um uns zu verunsichern, um uns aus der Nähe Gottes rauszuziehen. Und was tut man da? Was können wir machen in solchen Situationen? Paulus vergleicht ja das Leben mit einem Kampf, also das geistliche Leben. Er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Im Militär, da gehört der Umgang mit Verwirrung und unvorhergesehenen Dingen zu einer der Grundfähigkeiten, die man braucht, um überhaupt gewinnen zu können. Das gehört zu jedem Kampf dazu, dass ein gewisses Maß an Unübersichtlichkeit und Verwirrung aufkommt. Das ist in jedem Kampf, natürlichen Kampf auf dieser Erde so, aber es ist auch in geistlichen Kämpfen so, dass sie oft mit einer gewissen Verwirrung und Orientierungslosigkeit einhergehen. Paulus ermahnt uns zum Beispiel in Epheser 4, Vers 14, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also selbst geistliche Lehren, Wahrheiten, Botschaften können für Verwirrung sorgen. Menschen können für Verwirrung sorgen. Innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Es ist was völlig Normales. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie lange wir in unserem Leben Menschen sind, die sich von jedem Wind hin und her treiben lassen und immer, jedes Mal, wenn sie in den Nebel reinkommen, vom Kurs abweichen und völlig neue Wege einschlagen und suchen, obwohl man überhaupt nicht sieht, wo es eigentlich lang geht gerade. Und das ist eine Gefahr in jeder Weise, dass wir in Zeiten der Krise, in Zeiten der Orientierungslosigkeit vom Kurs abweichen und versuchen, eigene Wege zu finden, um da wieder rauszukommen. Ich habe mal als Beispiel dafür gehört, dass im Ersten Weltkrieg verschiedene Truppen versucht haben, den Gegner in die Irre zu führen und zu besiegen, indem sie künstlichen Nebel erzeugt haben, ja, so Nebelwände. Mit einmal kamen die Truppen in Nebel rein, der vom Gegner erzeugt wurde. Und der Effekt war im ersten Moment, dass man nichts mehr sah und dann auf Vermutungen hin seinen Kurs geändert hat, um da irgendwie wieder rauszufinden. Und das Ergebnis davon ist meistens, dass man viel mehr aufgerieben wird, also dass man noch mehr Verluste hat, weil man nichts sehend und nichts hörend einfach versucht, einen neuen Kurs einzuschlagen und zu finden. Ziemlich bald hat man dann aber eine einfache Strategie erkannt. Nämlich, sobald so ein Konvoi dann wieder in so eine Nebelwand reingekommen ist, haben die einfach ihren bisherigen Kurs beibehalten, ohne davon abzuweichen, und sind ziemlich schnell durch den Nebel wieder rausgekommen und konnten sehen und die Schlacht gewinnen. Und ich finde, das ist so ein gutes Bild für auch für die geistlichen Zusammenhänge. Nämlich, die Momente der Verwirrung, die dienen ja zuallererst dazu, dass wir vom Kurs abweichen. Das ist das Ziel solcher Attacken. Und genau das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten die Richtung beibehalten, die wir die ganze Zeit hatten, bis wir wieder klar sehen können. Wir sollten keinen Kurswechsel vornehmen, solange wir die Richtung gar nicht erkennen können. Wenn wir unsere Vision für einen Moment aus den Augen verloren haben, und das kann immer mal passieren, dann sollten wir nicht nervös hin und her gehen und versuchen, neue Wege einzuschlagen, sondern das führt meistens zum Scheitern. Stattdessen sollten wir genau schauen, wie hat Gott uns bisher geführt? Was hat er uns bisher gesagt? Was konnten wir bisher erkennen? Wie lief der Weg bisher, den er uns geführt hat? Und diesen Weg einfach weiterzugehen, und wir werden ziemlich schnell durch solche Zeiten der Verwirrung wieder durch sein und werden wieder klarer sehen können. Und dann können wir immer noch Gott folgen, wenn er uns an der Kreuzung in eine andere Richtung führen sollte. In Zeiten der Krise ist es wichtig, festzuhalten, woher wir gekommen sind und wie wir bis hierher gekommen sind, wo wir stehen und wie es dann einfach weitergehen kann. Im Grunde geht es darum, in der Krise treu zu sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig bei jeder Art von Krise, in die wir kommen, egal ob im natürlichen, menschlichen Bereich oder so auch im geistlichen, was auch mit Berufungen und so zusammenhängt. Treu zu sein ist eine existenziell wichtige Eigenschaft, um von Gott langfristig gebraucht zu werden und damit wir in seinen Wegen gehen können. Weil er selbst ist auch absolut treu in dem, wie er handelt und wie er lebt. Wenn der Feind Verwirrung und Chaos sät, dann reagieren wir mit Treue und Kontinuität, also so im entgegengesetzten Geist. Er ist der Durcheinanderbringer, und wenn er versucht, was durcheinander zu bringen in unserem Leben, dann muss unsere Antwort darauf sein, dass wir in Treue und Kontinuität hineinkommen und uns nicht einfach durcheinander bringen lassen, immer wieder. Sondern wir müssen immer das Gegenstück davon suchen, was als Krise gerade in unser Leben hineinbricht, dass wir auf Chaos und Orientierungslosigkeit damit reagieren, dass wir versuchen, treu zu sein und den Kurs zu halten, den Gott uns bisher geführt hat, bis wir durch sind. Weiterer Punkt ist Identität. Ich muss wissen, wer ich bin, damit ich weiß, was meine Aufgabe ist. Auch im Plan Gottes. Ist ganz klar. Nicht alle Aufträge und Aufgaben, die es im Reich Gottes gibt und die Gott für Menschen bereithält, sind für mich bestimmt. Das ist schon mal entlastend. Ich bin nicht dazu auf diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten. Das hat schon Jesus getan. Aber ich habe ein paar andere Aufgaben von Gott bekommen auf dieser Welt, in dieser Zeit. Und das müssen wir erkennen und daran festhalten. Es gibt Berufungen, die kann nur die Gemeinde Jesu als Ganzes leben. Die kann ich nicht alleine leben. Wir werden Dinge in der Bibel lesen und feststellen, wo wir merken, das ist eigentlich der Plan Gottes auf dieser Welt. Das möchte er tun durch seine Gemeinde. Aber das kann nicht einer alleine, sondern das kann nur die Gemeinde als Ganzes. Wenn ich versuche, was zu leben, wofür ich eigentlich gar nicht gemacht bin, dann werde ich mich aufreiben. Da werde ich Energie verlieren, die mir an den Stellen fehlt, wofür ich eigentlich gemacht bin. Es gibt Verantwortungsbereiche, die sind für einen anderen gedacht und nicht für mich. Es kann zum Beispiel sein, ich lese in der Bibel, 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes, und ich renne los zur nächstbesten Gemeinde in der Region und will die leiten. Und will denen sagen, wo es lang geht. Steht doch in der Bibel drin, Aufforderung, hüte die Herde Gottes. Es ist wichtig, dass dort in der Gemeinde verantwortliche Leiter und Hirten sind, die die Gemeinde auf eine gute Weise voranführen, aber das bin doch nicht automatisch ich. Und es ist wichtig, einfach zu erkennen, wofür bin ich da und wofür sind andere da und was ist mein Platz im Plan Gottes? Was ist meine Identität? Und das werde ich nur erfahren in der Nähe Jesu, wenn ich langfristig seine Nähe suche, mehr und mehr, damit er mir ein Gespür dafür geben kann, wofür er mich gemacht hat. Wie er mich gemacht hat, wofür er mich einsetzt. Je präziser wir wissen, wer wir aus Gottes Sicht sind und wer wir nicht sind, umso mehr Freiheit und Vollmacht wird in unser Leben kommen. Wir sind nicht dazu da, all das zu tun, was eigentlich nur die Gemeinde Jesu als Ganzes leisten kann. In der Bibel, im Neuen Testament, wird ja die Gemeinde mit einem Körper verglichen und da wird dann ausgeführt, wie eben jeder ein eigenes Organ oder also Gliedmaßen am Körper sind. Der Leib Jesu ist dann am kraftvollsten, wenn jedes Glied seinen Platz einnimmt. Es ist, um es mal zu übertragen, für die Nase am gesündesten, wenn sie einfach dabei bleibt zu riechen, also wenn sie einfach riecht und nicht noch versucht zu laufen nebenbei. Dann ist die Nase am gesündesten, wenn sie nicht läuft, sondern riecht. Und das auch übertragen so aufs Geistliche, ist es wichtig, dass wir von Jesus erbeten und von ihm erfahren, was unser Platz ist. Da kommt Freiheit, da kommt auch eine innere Ruhe, da kommt ein Frieden in unser Leben und da kommt auch Vollmacht und Kraft und Gesundheit in unser Leben. Dass wir also auch geistlich gesund sind, wenn wir nicht versuchen, was zu machen, was gar nicht unser Job ist. Das setzt aber voraus, dass wir im Laufe der Jahre besser rausfinden, was Gott denkt über uns. Dass wir Zeit in seiner Nähe verbringen und das nicht nur mal bei irgendeiner besonderen Gelegenheit, sondern einfach kontinuierlich über Jahre hinweg im Laufe unseres Lebens immer näher an das ranzukommen, was Gott denkt, wenn er auf uns schaut. Den fünften Punkt habe ich Wegweiser genannt. Bei dem Punkt habe ich mir die Frage gestellt, was uns in unserer Berufung leiten sollte. Was sind die Wegweiser, die uns helfen, den Weg zu finden, den Gott mit uns persönlich gehen will? Zunächst mal sind wir ja darauf angewiesen, dass Gott seinen Weg mit uns immer wieder bestätigt. Wir brauchen das auch im Natürlichen. Wenn wir auf der Autobahn fahren und es kommt nie mal irgendein Schild, was uns zeigt, ob wir noch richtig sind oder ob wir schon längst verpasst haben, die Ausfahrt zu nehmen, wie sollen wir es schaffen, ans Ziel zu kommen? Wir sind darauf angewiesen und auch in geistlichen Dingen sind wir darauf angewiesen, dass immer mal wieder ein Wegweiser kommt, dass Gott uns zeigt, ob wir noch richtig sind und wie es weitergeht und wo die nächste Kreuzung kommt. Aber dazu müssen wir wissen, welche Schilder uns in die richtige Richtung führen. Von den vielen Schildern, die es gibt, von den vielen Wegweisern. Es kann auf unserem Lebensweg oder auch auf unserem Berufungsweg verschiedene Wegweiser geben, die uns in alle möglichen Richtungen leiten können. Zum Beispiel der Wegweiser, worauf habe ich Lust, könnte der heißen. Dann gibt es einen Wegweiser, der heißt, was erwartet man von mir? Oder was habe ich schon immer so gemacht? Ist auch ein sehr starker Wegweiser. Was hat Gott mir gesagt? Könnte ein Wegweiser sein. Welches Potenzial sehen andere Menschen in mir? Was bringt Frucht? Wo kommt was bei raus? Was sagt die Bibel? Und vieles mehr. Und es kann sein, dass diese verschiedenen Wegweiser durchaus in sehr verschiedene Richtungen zeigen. Und die Frage ist, auf welche Wegweiser hören wir im Zweifelsfall? Und zwei Strategien würde ich sehen, um damit umzugehen. Das erste ist, erstmal schauen, ob es eine Übereinstimmung bei wichtigen Wegweisern gibt. Ob es vielleicht mehrere Wegweiser gibt, die in eine ähnliche Richtung zeigen. Zum Beispiel, Gott zeigt mir wiederholt auf unterschiedliche Weise eine Richtung. Irgendwelche Impulse, wo ich merke, Gott stößt mich auf ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Blickrichtung und Gott spricht auf irgendeine Art und Weise zu mir. Dann kommt noch dazu, andere Menschen bestätigen das und sagen, das kannst du wirklich, das gelingt dir, das ist gut, wenn du so weitermachst, das ist wirklich gut. Und ich sehe, dass noch dazu was bei rauskommt, dass es Frucht trägt, dass es Frucht bringt, wenn ich das tue. Dann merke ich, dass schon mal drei Wegweiser in eine ähnliche Richtung weisen. Das ist sehr gewichtig, wenn das so ist. Das ist sehr bedeutsam. Wenn dauerhaft mehreres zusammenkommt, dann sollte ich das aufmerksam wahrnehmen. Und diese Richtung, die sollte ich verfolgen und schauen, ob es was wird und ob Gott das bestätigt oder nicht. Und die zweite Strategie in dem Ganzen wäre dann, dass ich ein inneres Ranking habe, also so eine innere Reihenfolge, wie wichtig und wie hoch ich bestimmte Wegweiser ansiedle und welche nicht. Also welche ich besonders wichtig einschätze und welche nicht. Zum Beispiel, also wir bleiben dabei, Gott zeigt mir auf unterschiedliche Weise eine Richtung, andere Menschen bestätigen das auch noch und ich merke, es bringt auch gute Früchte, aber ich habe keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, das zu tun. Der Wegweiser zeigt in eine andere Richtung. Was mache ich dann? In dem Fall würde ich die Lust hinter die Frucht stellen, zum Beispiel. Also, dass ich sehe, wenn Gott mich Frucht bringen lässt in einem bestimmten Bereich und er segnet das, was ich tue, aber ich habe keine Lust drauf, dann würde ich sagen, dieser Wegweiser ist weniger bedeutend als der andere. Das ist eine Festlegung, die ich dann einfach innerlich treffe. Das muss man für sich entscheiden und aushandeln und schauen, was sagt Gott auch in der Bibel dazu, welche Wegweiser haben welchen Wert in unserem Leben. Im nächsten Schritt würde ich dann natürlich Gott fragen, warum habe ich eigentlich keine Lust auf die Dinge, die du segnest? Weil es kann ja auch sein, es hat Gründe. Und Gott will mir da auch raushelfen, dass ich irgendwann Lust bekomme an dem, was er segnet und wie er mich führt. Wir sind zuallererst dazu berufen, Frucht zu bringen und nicht immer nur Lust drauf zu haben. Oder sagt Jesus, dass am Ende der Vater vor uns steht und sagt, recht so, du treuer Knecht, du hast immer konsequent das getan, worauf du gerade Bock hattest. Stattdessen sagt er recht zu, du treuer Knecht, du bist einfach mit dem treu gewesen, was ich dir anvertraut habe und du hast was draus gemacht, da ist was bei rausgekommen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche und worauf wir gerade im Affekt Lust drauf haben, sondern er erfüllt alle seine Verheißungen. Und das müssen wir erkennen. Was sind die Verheißungen Gottes, die er in unser Leben hineinspricht? Und auf diese Wegweiser müssen wir bewusst schauen und die müssen wir viel höher ansiedeln als manch andere. Also wir müssen uns fragen, welche Wegweiser sind wichtiger als die anderen. Und dann, wenn wir Gottes Wege gehen, dann wird er uns auch dahin führen, dass uns diese Wege am Ende viel mehr erfüllen als alle anderen Wege. Die Lust wird irgendwann hinterherkommen. Wenn wir wirklich auf dem richtigen Weg sind, dann wird Gott dafür sorgen, dass es uns in der Tiefe unseres Herzens erfüllen wird, mehr als alles andere, worauf wir damals vielleicht gerade Bock gehabt hätten. Vorletzter Punkt. Prioritäten, also an dem Punkt will ich gleich nochmal ansetzen, weil das ist so ähnlich. Diese Unterscheidung in Wichtigkeit, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig, was hat Priorität und was nicht, diese Unterscheidung, die muss ich auch zwischen den Dingen treffen, die vielleicht alle Frucht bringen, die vielleicht alle ein Teil meiner Berufung sind. Also es kann sein, ich stecke in verschiedenen Dingen drinne, verschiedenen Lebensbereichen, die scheinbar irgendwie alle auch von Gott sind und die alle Frucht bringen. Aber auch da muss ich eine Unterscheidung treffen, was hat Priorität, in welcher Reihenfolge sind die Dinge anzusiedeln in meinem Leben, von der Wichtigkeit her. Was ist zum Beispiel, wenn ich einer Aufgabe nachgehe, die mir voll gelingt, ich bringe dort Frucht, Gott hat das immer wieder bestätigt, dass ich das tun soll und andere Menschen sehen das auch in mir. Nur meine Frau zu Hause dreht am Rad, weil sie mit den Kindern völlig auf der Strecke bleibt, während ich meiner Berufung nachgehe, in Anführungsstrichen. Das ist ja ein Beispiel, was manch einer kennt. Man kann es auch auf viele andere Bereiche übertragen. Also Teile und wichtige Teile unseres Lebens, die irgendwie in Konkurrenz scheinbar miteinander stehen, wo man merkt, es gelingt nicht so richtig, das einzuordnen in der Reihenfolge, in den Prioritäten. An der Stelle könnten schon mal ein paar Fehler in unserem Denken liegen. Erstens zum Beispiel, Berufungen sind ja nicht nur Aufgaben im Gemeindedienst oder auf Arbeit oder so, sondern Gott ruft uns in sehr vieles hinein. Er kann uns zum Beispiel in eine Ehe hineinrufen. Er kann uns dazu dort hineinrufen, Kinder großzuziehen. Das ist Teil einer Berufung. Er kann uns auch zur Ehelosigkeit rufen. Er kann uns zur Kinderlosigkeit berufen. Das ist oft die Konsequenz von Ehelosigkeit, im besten Falle, ja. dass man dann auch keine Kinder hat. Wenn ich die verschiedenen Lebensbereiche gegeneinander ausspiele, also und einfach sage, ich kann das jetzt nicht tun, weil ich muss ja das tun und nehme es in Kauf, dass ich über Leichen gehe, um meiner Berufung nachzugehen oder so. Also wenn ich diese verschiedenen Lebensbereiche gegeneinander ausspiele, dann könnte es sein, dass ich ein schräges Verständnis von Berufung überhaupt habe. Dass ich einen ganz bestimmten Aspekt als Berufung erkenne und alles andere spielt überhaupt keine Rolle und ich merke überhaupt nicht, wo Gott mich eigentlich überall hineingerufen hat und mir Verantwortung gegeben hat. Alles hat auch zum Beispiel seine Zeit, steht in der Bibel. Prediger 3, Vers 1. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Kinder durchlaufen Lebensphasen und Erwachsene auch, egal wie alt wir sind. Es könnte sein, dass jetzt gerade manche Dinge nicht gehen, die später mal gehen werden. Und es könnte sein, dass mal früher Dinge gingen, die jetzt gerade nicht gehen. Weil es gerade nicht an der Zeit ist, weil ich eine Lebensphase habe, wo andere Dinge dran sind. Das Problem ist nicht, dass nicht alle Dinge immer gleichzeitig möglich sind, sondern das Problem ist, wenn wir verpassen, die Dinge zu leben, die gerade möglich sind, weil wir uns innerlich von bestimmten Lebensphasen vielleicht nie wirklich verabschieden konnten. Es kann sein, wir verpassen das, was jetzt gerade möglich ist und was Gott tun möchte und wo er mich hineingerufen hat, weil wir uns nie trennen konnten von einer früheren Lebensphase, wo wir auf völlig andere Punkte orientiert waren und die uns ans Herz gewachsen sind und wir trainiert haben, über Jahre hinweg so zu leben und wir es nicht schaffen, hinterherzukommen, auch in neue Phasen hineinzukommen. Das kann man im ganz natürlichen Lebensverlauf eines Menschen auch beobachten, dass es sehr schwer ist manchmal zu akzeptieren, dass ich zum Beispiel Rentner geworden bin. Oder das zu akzeptieren, dass ich jetzt eine Familie habe und nicht mehr alleine unterwegs bin. Und es kann sein, man hängt fest in früheren Phasen und das Ergebnis davon ist, dass ich verpasse, was Gott jetzt gerade tun möchte. Ich kann beispielsweise nicht Verantwortung für eine Frau und für Kinder übernehmen und dann leben wie ein Junggeselle. Es geht nicht. An der Stelle ist es Gott auch sehr wichtig, für was wir Verantwortung übernommen haben. Das haben wir vorletzte Woche uns auch angeschaut, auch verlässlich, also Verantwortungsbewusstsein als eine der Grundbestimmungen des Menschen überhaupt. Was Gott von Anfang an auch von den Menschen ein Stück weit einfordert, aber ihnen auch anvertraut hat, uns anvertraut hat, dass wir verantwortungsbewusst leben. Das andere ist, dass es von Gottes Seite her auch Ordnungen gibt, auch natürliche Ordnungen, die auch Sinn machen, wenn wir sie einhalten und danach leben. Also, dass man zum Beispiel zunächst mal lernen muss, sich selbst zu beherrschen und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, bevor ich es für andere machen kann. Ich muss Verantwortung für mein eigenes Innenleben übernehmen können, bevor Gott mich auf andere Menschen loslassen kann. In Sprüche 25, Vers 28 heißt es, ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine aufgebrochene Stadt ohne Mauern. Eine Stadt ohne Mauern kann keinen Menschen schützen und ein Mann ohne Selbstbeherrschung kann auch keine Familie schützen und natürlich auch keine Gemeinde oder irgendeine andere Gruppe von Menschen. Oder Sprüche 16, Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Held und wer seinen Geist beherrscht, besser als wer eine Stadt erobert. Wie sollte uns Gott denn andere Menschen oder Städte für sein Reich erobern lassen, wenn wir es nicht mal hinkriegen, Geduld und Selbstbeherrschung aufzubringen, in unserem eigenen Inneren. Lasst uns nicht zu Menschen werden, die versuchen, fürs Reich Gottes große Heldentaten zu vollbringen und ihr unmittelbares Umfeld auf der Strecke, also bleibt auf der Strecke. Gott geht nicht über Leichen, wenn er uns gebraucht, wenn er uns Verantwortung übergibt. Also das Erste, ich sag mal, der erste Ausgangspunkt wäre, dass wir lernen, Verantwortung für unser eigenes Innenleben zu übernehmen. Der nächste Schritt wäre dann, das nächste Level, dass ich in der Lage bin, meiner Familie gut voranzugehen, wirklich verantwortungsbewusst für sie da zu sein und treu und hingegeben zu leben. Und dann wäre wiederum das nächste Level, dass ich dann qualifiziert bin für Gott in anderen Bereichen und innerhalb seiner Gemeinde und innerhalb der Welt, der Gesellschaft, wirklich nennenswerte und wichtige Aufgaben zu übernehmen, zu denen er mich beruft. Paulus weist darauf hin, auf diese Reihenfolge in 1. Timotheus 3. Da schreibt er nämlich, was qualifiziert einen Menschen dazu, Ältester und Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu zu werden? Und die Dinge, die er dann aufzählt, da sagt er, wählt die Leute nach folgenden Kriterien aus. Und ein Teil der Dinge, die er aufzählt, die haben damit zu tun, dass man einen selbstbeherrschten Charakter hat. Und dann werden noch Kriterien aufgezählt, dass derjenige in seiner Familie auch gut drauf ist. Und dann sagt er, wenn das der Fall ist, dann könnt ihr sie einsetzen als Mitarbeiter und Älteste in der Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 5. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und das ist so eine einfache Logik, die Paulus hier bringt, wo er sagt, wir trainieren doch im Kleinen, was wir im Großen brauchen. Wenn ich in meinem eigenen Inneren nicht in der Lage bin, verantwortungsbewusst zu leben, dann werde ich es auch nicht können in der Familie. Und wenn ich es in der Familie nicht kann, dann werde ich es auch nicht können in einem größeren Kontext, zu dem Gott mich beruft. Deswegen geht der Weg immer von innen nach außen. Von unserem Inneren her nach außen und auch vom Inneren unserer Familie hin nach außen zur Gemeinde und zur Welt und zur Gesellschaft. Das ist eigentlich der normale, gesunde Denkansatz, den wir hier in der Bibel finden. Das klingt vielleicht wie ein langer, schwieriger Weg, ja, dass man sagt, oh Mann, jetzt brauche ich erstmal 20 Jahre, bis ich mich selbst im Griff habe. Und dann nochmal, dann ist schon längst zu spät wieder für meine Familie, weil die habe ich an den 20 Jahren dann schon aus den Augen verloren. Und was dann noch mal Gott mit mir vorgehabt hätte, das wird dann sowieso nichts mehr. Aber ich glaube, so kompliziert ist es gar nicht, denn ich glaube, dass die Dinge sehr schnell gehen können. Die können unglaublich schnell gehen, sobald wir ein paar wenige Dinge in unserem Kopf klarkriegen und anfangen, das Gute zu suchen und Verantwortung zu übernehmen für unser Inneres und für unsere Familie, dann wird es parallel sehr schnell wachsen. In dem Moment, wo wir einfach die Dinge richtig ordnen, die Prioritäten richtig setzen, von Gott erbeten, dass er uns hilft, einfach nochmal klarer zu sehen, was unsere Lebensbereiche angeht. Und wenn wir es dann noch anpacken und da dranbleiben, dann wird Gott anfangen, auf allen Ebenen uns zu gebrauchen. In unserem Inneren, in unserer Familie und auch für die Gemeinde und für die Welt. Das geht miteinander einher, wenn wir innerlich richtig gepolt sind. Ja, wenn er uns innerlich auf die Spur bringt. Und der letzte Punkt, der, glaube ich, unerlässlich dafür ist, dass Gott uns in Berufungen hineinführt, dass er uns überhaupt rufen kann zu irgendwas auf dieser Welt, ist Mut. Alle Dinge, die in unserem Leben wirklich von Bedeutung sind, die brauchen ein Mindestmaß an Mut. Wenn ich nur Entscheidungen treffe in meinem Leben, bei denen ich mir zu 100% oder so 200% sicher bin, dann werde ich auf dieser Erde wahrscheinlich niemals irgendwas entscheiden. Viele Menschen verpassen wichtige Lebensentscheidungen einfach, weil ihnen der Mut fehlt, Entscheidungen zu treffen. Oder verpassen wichtige Lebensereignisse. Viele Menschen verpassen wichtige Berufungsereignisse oder Ereignisse, wo man von Gott gebraucht wird, einfach, weil uns der Mut dazu fehlt. Viele trauen sich heute nicht mehr, eine Ehe einzugehen, weil sie nicht wissen, auf welcher Grundlage sie sich jemals sicher sein könnten, jemanden lebenslange Treue zu versprechen. Und mal ehrlich, eine endgültige Sicherheit, davon kann ja ohnehin keine Rede sein auf dieser Welt. Es braucht einfach Mut. Also es braucht Mut und ein solides Lebensfundament. Ich werde überhaupt nichts Bedeutsames in meinem Leben zustande kriegen, wenn ich nicht von Gott her ein sicheres Fundament bekomme und erbete und suche und wenn ich nicht von ihm Mut erbete, von in seiner Gegenwart Mut bekomme für die Entscheidungen, die ich dann treffen muss. Eine gewisse Risikobereitschaft, die braucht es immer für die wichtigen Dinge im Leben. Und das ist auch was, was manch einem leichter fällt als dem anderen. Das ist auch eine kulturelle Frage. Also wir leben in einer sehr sicherheitsbedürftigen Kultur. Das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich. Also es ist ja auch spannend zu schauen, in der Kirchengeschichte, welche Dinge tut Gott durch wen, auch durch welches Volk, durch welche Mentalität. Also auch im ganz natürlichen Bereich kann man das sehen. Viele der ganz großen Geschichten, die man so hat, wenn Leute irgendwie so vom Tellerwäscher zum Millionär geworden sind und in der Garage erst rumgebastelt haben und dann riesige Weltkonzerne draus werden, das sind ja oft nicht deutsche Unternehmen hier aus dem Erzgebirge. Sondern das sind sehr oft Amerikaner, Inder, irgendwelche absolut jungen Leute, die es schaffen, von 0 auf 100 was zustande zu bringen, weil sie den Mut haben, alles auf eine Karte zu setzen und sich trauen, was zu machen, was noch keiner vorher gemacht hat. Auf so eine Idee würden wir als Erzgebirgler tendenziell nicht kommen. Da sind wir viel zu sicherheitsbedürftig dafür. Was auch Vorteile hat, ja, also auch so eine Kontinuität und Verlässlichkeit ist ja auch ein Ergebnis davon, dass man sich nicht viel traut, dass man einfach dranbleibt an dem, was einem sowieso schon vertraut ist. Und Gott gebraucht ja auch das. Aber es gibt einfach Dinge, Wege, die Gott gehen möchte und Dinge, die Gott tun möchte, und die kann er nur durch Leute tun, die Mut haben. Und deswegen kann es auch sein, dass man sich selbst oder vielleicht auch ganze Volksgruppen in gewisser Weise blockiert sind dafür, von Gott für bestimmte Dinge gebraucht zu werden, weil einfach der Mut fehlt. Weil die Risikobereitschaft nicht ausreichend ist. Was dahinter steckt, ist ja ein sehr großes Bedürfnis nach Sicherheit und Berechenbarkeit. Das Problem ist aber, dass diese Erde nun mal nicht sicher ist. Und auch das Reich Gottes ist nicht immer berechenbar. Aus unserer Perspektive, weil wir viel zu wenig wissen, viel zu wenig Überblick haben. Diese Erde wird für uns nur dort sicher, wo wir bereit sind, uns nicht länger an menschliche Sicherheiten zu klammern. Und alles auf menschliche Sicherheiten zu setzen, sondern stattdessen Sicherheit in Gott suchen. Egal, wo wir auf dieser Erde leben, egal in was für einer Lebenssituation wir gerade drinstecken. Und genau das braucht sehr viel Mut, die menschlichen Sicherheiten hinten anzustellen und auf Gottes Sicherheiten zu setzen. Weil ich dann einfach die menschlichen Konventionen und Sicherheiten und Gewohnheiten, die ich kenne, die einfach geringer bewerten muss und sagen muss, das ist nicht alles. Es kann sein, das hat mir bisher an manchen Stellen geholfen, aber jetzt kommen Momente, wo es wichtig ist, das hinten anzustellen und auf das zu vertrauen, was Gott sagt. Ich habe mal vor Jahren von pakistanischen oder afghanischen Missionaren gehört, die in den Bergen den Taliban dort von Jesus erzählt haben. Und auf die Frage, wie sie so lebensmüde sein können, haben die damals gesagt, der sicherste Ort auf dieser Erde ist, dort zu sein, wo Gott einen haben will. Und das hat sich mir eingebrannt. Und ich dachte, wie kann man sowas tun, dass man als Missionar zu den Taliban geht? Und zweitens, wie kann man so ein Sicherheitsgefühl haben an solchen Orten? Und wie kann man so einen Satz sagen, der sicherste Ort der Erde ist, dort zu sein, wo Gott einen haben will? Aber viele erleben es ja so. Der sicherste Ort dieser Welt ist dort zu sein, wo Gott einen haben will. Und das ist irrational, das entspricht auch nicht dem Denken unserer Kultur. Aber es scheint zumindest was Wahres dran zu sein. Und da, wo Menschen auf dieser Welt tatsächlich mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, weil sie Gott treu gewesen sind und auf Gott gehört haben, da haben sie es ja getan, weil sie sich der Gegenwart Gottes sicher waren, in dieser Situation, und weil sie sich des ewigen Lebens sicher waren, was sie in Gottes Reich haben werden. Und das ist eine Sicherheit in diesen Situationen, die alles übersteigt, selbst wenn man das Leben auf dieser Erde verliert. Und nur so kann man sich erklären, warum Märtyrer durch die Geschichte hindurch teilweise singend in den Tod gegangen sind, oder Stephanus, der gesteinigt wird und stattdessen zum Himmel schaut und sagt, ich sehe den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen und ist völlig fasziniert von dem, was dort im Himmel passiert, während die Steine fliegen und während er dort stirbt. Und das kann man sich nicht rational erklären. Das ist einfach die Gegenwart Gottes, dessen sich diese Leute so sicher waren in dieser Situation. Und das ist eine Sicherheit, die alles übersteigt. Gottesfurcht besiegt Menschenfurcht. Und Corrie ten Boom hat es mal mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Sie sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der keine Angst hat. Selbst Jesus in Gethsemane, dem war das nicht egal, was dort passiert. Also Mut ist nicht, dass ein Mensch existiert, der einfach sich vor nichts fürchtet, sondern der mit seiner Furcht zu Gott geht und dann Entscheidungen trifft, nicht auf Grundlage der Angst, sondern auf Grundlage der Verheißungen Gottes. Das ist Mut. Lasst uns in diesem Sinne durchs Leben gehen und das ist ja nur so ein kleiner bunter Blumenstrauß und so ein paar Aspekte und es gibt darüber hinaus wahrscheinlich noch viel mehr, aber einfach so, wenn was dabei war, wo wir so innerlich hängen geblieben sind und gemerkt haben, das ist möglicherweise ein Stolperstein, an dem ich seit Jahren festhänge und der eine echte Blockade geworden ist in meinem Leben, dass ich nicht vorankomme, dann lass es uns einfach Gott bringen und sagen, Gott, ich bringe dir das, was du mir gezeigt hast, was ich erkennen kann und ich bitte dich, dass du mich darüber hinausführst und dass ich an diesem Hindernis so viel lerne, wie es zu lernen gibt und dass ich daran reife und in Vollmacht hineinkomme, damit ich die größeren Hindernisse überwinden kann, die vielleicht noch kommen werden. Gott helfe uns, Gott segne uns dabei und führe uns voran. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist als unsere Vernunft und größer bist als alle Sicherheiten, die wir uns im Leben geschaffen haben. Und wir finden bei dir eine Sicherheit, die alles übersteigt. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, das praktisch erleben zu können. Ich wünsche mir so sehr, dass all das, was ich jetzt geredet habe, eine Realität wird, auch in meinem eigenen Leben und im Leben von uns allen. Und ich bitte dich, Herr, dass du den Weg freiräumst für uns, dass du uns den Weg ebnest. Und dass du uns sehr entschlossen machst, sehr hartnäckig darin voranzugehen und kein Hindernis zu scheuen und uns nicht aufhalten zu lassen von dem, was uns menschlich und von unseren Instinkten und Neigungen her im Weg steht. Herr, und wir wollen uns auch nicht aufhalten lassen von den Attacken und Angriffen des Feindes, sondern wir wollen bereit sein, dir zu folgen, wohin du uns auch immer führen wirst. Herr, und wir bitten dich, dass du uns Orientierung gibst, dass du uns neue Wegweiser in den Weg stellst, dass du uns Bestätigung gibst für den Weg, den wir gehen. Und da, wo wir nicht auf deinem Weg unterwegs sind, da bitte ich dich, dass du uns bußfertig machst, dass wir schnell darin sind, umzukehren, dass wir dich besser hören, dass wir mitbekommen, wohin dein Weg geht. Ich bitte dich, Herr, dass wir unsere menschliche Sicherheit, unseren Wohlstand, unsere Interessen, unsere Neigungen nicht höher ansiedeln als die Pläne, die du hast, wenn du auf uns schaust, sondern dass wir bereit sind, auf dich zu hören, egal was es kostet. Dass wir bereit sind, uns von dir beschenken zu lassen mit einem Erbe, was größer ist, als was Menschen uns geben können. Herr, wir wollen dir nachfolgen und ich bitte dich, dass du uns vorangehst. Amen.